Morgen. Wir kommen ja aus Österreich und das letzte Mal, als ich, oder das, ja, fast das letzte Mal, als ich in Deutschland war, da haben sie mir dann gesagt, sag bloß nicht, dass du aus Österreich bist. Das war genau am 16. oder 15. März und da war ich noch in Bayern und habe noch eine Bibelwoche gehabt. Eine spannende Bibelwoche, die haben wir die Themen ein Jahr fast im Voraus gegeben über die Offenbarung und es hat dann so richtig reingeschlagen in das Leben der Leute. Aber dann war es natürlich, das ist immer enger geworden und immer enger, gell? Und dann zum Schluss hieß es, oh, sag bloß nicht, dass du aus Österreich bist, ne? Und dann haben wir es auch nicht gesagt, aber die Leute haben uns schon ein bisschen komisch angeguckt, also unser Nummernschild sahen, da waren wir schon ein bisschen Außenseiter. Und dann sind wir gerade am 16. März über die Grenze gefahren und dann abends war die Grenze zu, war auch schön gewesen. Der Anlass war jetzt nicht so schön, aber war einfach ruhig. Und das war echt auch interessant. Einfach mal diese Ruhe. Einfach ruhig. Und spannend ist, so Punkts wieder einigermaßen geht, Rambazamba, geht's wieder los. Ne? Wir leben in Schladming und das ist ja so eine Ferienregion auf jeden Fall. Und 70% der Menschen leben vom Tourismus in Österreich. Und die haben da praktisch fast gar keine andere Wahl, als zu sagen, wir müssen die Grenzen aufmachen, wir brauchen das, ne? Sonst geht es gar nicht anders weiter, weil unser Leben dermaßen abhängig geworden ist, tatsächlich vom schnöden Mammon. Ne? Da mögen alle drüber schimpfen, aber irgendwie merken wir alle, brauchen tun wir es trotzdem. Ja? Und das ist schon spannend, das so zu erleben auch. Ja, aber jetzt dürfen wir wieder reisen. In Österreich sind alle Grenzen gefallen. Jetzt darf man wieder ohne Mundschutz, ohne alles, darf man einkaufen gehen. Vor ein paar Wochen war noch so Abstandsregelung an den Tischen. Das haben sie auch aufgehoben. Jetzt ist 100% wieder Volllast, fährt das alles wieder. Ist auch spannend eigentlich. Wie am Anfang ist es so und am Anfang so. Und ich denke oft, wir Menschen merken, dass wir eigentlich gar nichts wissen. Gell? Wir haben keine Ahnung. Und ich denke, so geht es auch natürlich vielen Politikern. Du musst ja irgendwas machen und egal was du machst, ist immer verkehrt. Das ist ja ganz klar und du hast immer die Schreier gegen dich. Und ich denke, das ist auch wichtig für die Gemeinde Jesu, dass man lernt, wir sind von Gott abhängig und nicht von den Politikern. Unser Ruf ist für die Politiker zu beten, das ist so. Und so an uns liegt Gutes zu tun, auch für dieses Land, für diesen Staat, in dem wir leben, nicht dagegen zu arbeiten. Aber wenn wir jetzt gerufen worden wären, gegen Gott zu arbeiten, wie es zum Beispiel im Dritten Reich war, das ist nicht das Dritte Reich, dann hätten die Christen damals gute Gründe gehabt zu sagen, nee, machen wir nicht. Ne? Wir folgen dem Hitler nicht. Aber in solchen Sachen denke ich jetzt wie heute, das immer alles oft auch so gleichzusetzen, ne? Ich denke, da muss man echt wahnsinnig vorsichtig sein. Ja? Die Menschen, die geben sich halt alle irgendwie Mühe und können auch nur das sagen, was sie halt wissen. Und gehen wir mal davon aus, dass die allermeisten es ja mit einem aufrechten Herzen auch tun wollen. Ne? Also, so sieht es aus. Ich fand den Text von heute doch ganz gut. Ich nehme oftmals, wenn ich so unterwegs bin, nehme ich gerne einfach den Tagespredigttext aus dem Losungsbüchle, ne? Aus dem auch der Wochenspruch kommt. Und ich lese uns das vor. Und dann auch ein Paralleltext aus erst aus Matthäus Kapitel 11, ab Vers 25 und dann ab aus Lukas Kapitel 14, ab Vers 15. Und ich lese uns aber mal aus Matthäus Kapitel 11, ab Vers 20. Eigentlich ist der Predigttext eingebaut nur in den Versen 25 bis 30, aber um das zu verstehen ein bisschen, lese ich ab Vers 20. Und da fing er an, Jesus die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida, denn in Tyros und Sidon, wenn in Tyros und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Also auch interessant, dass Jesus hier vom Gericht spricht. Und er spricht eigentlich von dem Maßstab, auch im Gericht. Ist auch interessant, dass dieses Sodom, von dem er der Inbegriff Sodom und Gomorra, das nennen wir ja heute immer wieder, wenn es wie bei Hempels und einem Sofa aussieht, ne, ist ja Sodom und Gomorra oder diese ganzen Zustände, die man manchmal sieht auf der Welt, Sodom und Gomorra. Jesus sagt hier offensichtlich, das wird denen erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir, weil du mehr gewusst hast als die. Offensichtlicher war es unter dir, sagt Jesus, wer der lebendige Gott ist, was der lebendige Gott tut. Und du hast das aber bewusst nicht angenommen. Das heißt nicht, dass Sodom und Gomorra deswegen gerade nochmal so davon gekommen sind. Ne? Aber offensichtlich spricht Jesus hier von einer Unterscheidung. Also es macht schon was aus, wie viel ich von Gott weiß und wie viel ich mich dann auch drauf einlasse, auf das alles. Das ist manchmal auch die Herausforderung natürlich, wenn man predigt, das ist mir wirklich manchmal eine riesen Herausforderung. Die Menschen, die zuhören, die hören es. Und Jesus sagt an einer Stelle, wem viel gegeben wurde, von dem wird auch viel gefordert werden. Und da geht es nicht um die Kohle, um the cash in the dash. Da geht es um das, was der Mensch wirklich weiß vom Evangelium. Und von dem sagt Jesus, das kann ich fordern. Ich fordere nur das, was ich gegeben habe. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dann sagt Jesus weiter, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Also Jesus sagt, nur durch den Sohn erkenne ich den Vater, den wahren Gott. Und Jesus sagt eigentlich nur, durch den Vater, wem der Vater das offenbart, erkenne ich auch den Sohn. Also ein Mensch, der sagen kann, jetzt erkenne ich den wahren Gott, den erkenne ich aber eben nur durch Christus. Und ich kann ihn nur erkennen, nicht weil ich denke, ich bin halt so ein großer Schlaumeier, sondern weil mir das Geschenk von Gott gemacht wird, dass ich das erkennen darf. Also eigentlich ist es dann auch so eine Sache, dass ich sage, ich muss ja niemandem was vorwerfen, der es nicht kennt. Ja, weil für mich ist es ja selbst ein Riesengeschenk. Und das ist auch wichtig für die Gemeinde Jesu. Ich denke heute auch, natürlich gehen wir durch die Lande und sagen, boah, gottloses Land, ne? Und alle müssten eigentlich, nee, alle müssten nicht, weil auch nicht alle können erkennen, offensichtlich. Sondern der Vater muss es offenbaren. Und dann geben wir uns manchmal zufrieden mit, naja, glaubt auch jeder irgendwie an Gott. Jesus sagt, das reicht auch nicht. Okay? Weil an Gott kann ich nur glauben durch den Sohn und nur durch den Sohn erkenne ich eben den wahren Gott. Und er ist eben Christus. Und das ist auch wichtig in den Gesprächen, die wir manchmal führen, auch in dieser Welt. Wisst ihr, dass man Menschen auch hilft? Viele Menschen sprechen von Gott und sagen, ja, ich glaube auch an Gott. Und ich habe mir das jetzt ein bisschen oft so zur Aufgabe gemacht, Menschen zu fragen, nicht despektierlich oder zynisch oder sarkastisch, aber echt aufrichtig. An welchen Gott glauben Sie denn? Ja, weil damals, ne, also du sprachst auch, das war so schön, ne? Führt mich schon, aber wer führt dich? Ja, welcher Gott führt dich wirklich? Und ich glaube, das ist wichtig und es sind wir den Menschen auch schuldig um uns herum, mit denen wir unterwegs sind, dass man nicht einfach das einfach das so im Blauen lässt, weil man eben dann im Frieden leben kann. Ne? Sondern tatsächlich, was Jesus sagt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken und nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Von dem spricht Christus. Ich habe darüber geschrieben, Einladung zum Kommen und zum Bleiben. Jesus lädt ein zu kommen und zu bleiben. Er lädt ein zu kommen und dann aber auch zu bleiben unter seinem Joch. Und weil er bleibt ja. Und Jesus lädt seine Jünger immer wieder ein und sagt, wenn er in mir bleibt. Und dieses Bleiben in Christus, dieses Leben in Christus, und dann, das wird ja auch, worin wir bleiben, der Stand, in dem wir sind, das bestimmt ja dann auch unsere Identität, unser Leben, unser Handeln, unser Denken, unsere Werte. Ist oft so, wenn man nach Indien reist, wir waren oft in Indien, und da gibt es dann dieses Kastensystem, und Menschen, die in diesem Kastensystem sind, die stecken da halt drin, und das bestimmt ihr ganzes Leben. Da würde nie ein junges Mädchen irgendwem von irgendeiner anderen Kaste heiraten können. Geht halt nicht. Ich stehe da drin und da stehe ich mein ganzes Leben drin. Es bestimmt mein Leben. Es bestimmt, was ich esse. Es bestimmt, was ich denke. Es bestimmt mein soziales Umfeld. Das Bleiben. Und so ist auch der Gedanke von Christus, wenn er einlädt, wirklich das Joch auf sich zu nehmen. Das bedeutet ja, dass ich unter etwas bleibe. Und von dem, was unter dem ich bleibe, von dem ich auch geleitet werde, geführt werde von Christus. Und von dem spricht Jesus. Ist so eine tolle Einladung. Er sagt, dieses Einladen und Bleiben gibt es einen anderen Text, der parallel dazu heute auch in dem so als Lesung wäre für diesen Predigttext. Und er steht in Lukas Evangelium Kapitel 14. Da geht es auch ums Kommen. Und da geht es auch um eine große Einladung. Und da geht es darum, dass Jesus sagt, als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, mit Jesus, dies hörte, eine Geschichte, von der Jesus sprach, wer kommen wird zum großen Abendmahl, das Gott halten wird eines Tages. Dann sagt er, glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Der ist wirklich glücklich. Also der Mensch, das hat der Mensch erkannt, der mit Jesus am Tisch saß und sagt, das ist wahres Glück, wenn ich weiß im Herzen, ich werde im Reich Gottes sitzen und ich werde das Brot mit dem lebendigen Gott teilen. Das ist wahres Glück. Und er sagt dann, Jesus zu ihm, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Viele. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um die Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen an, alle einstimmig an sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Und da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. Tragische Sache. Ich habe das heute Morgen nochmal so ein bisschen gelesen, eine jüdische Hochzeit oder überhaupt im Orient Hochzeiten. Da kommt das ganze Dorf. Das sind alle da. Bis zu 500 Gäste sind einfach da. Ob du sie eingeladen hast oder nicht, die brauchst du gar nicht einladen. Ne? Die sind einfach da. Und die feiern bei dem Fest mit. Und da geht richtig was ab. Da geht die Post ab. Also, und das Bild gebraucht Jesus. Er macht sogar noch ein bisschen deutlicher und sagt spannenderweise, dass ein Mann einlud zum großen Mahl und lud viele dazu ein. Das Mahl, auf das sich Jesus bezieht, ist ja auch schon für das Volk Israel der Gedanke, dieses Mahl, das Gott halten wird, dieses Festmahl. Die konnten viel damit anfangen, natürlich, mit dem. Und dann letztendlich, Jesus bezieht es dann auch auf sich selbst. Er, dieses Mahl, das Brot, letztendlich, das gebrochen wird. Sein Leib, der gebrochen wird. Sein Blut, das vergossen wird. Und Gott lädt ein, das ist eine riesen Einladeaktion, und sagt, ich lade euch ein, an diesem Mahl Gottes dran teilzuhaben. Dass ihr nur die, die dran teilhaben, die haben auch das Anrecht, dabei zu sein. Und dann sagt Jesus eben unter diesen Text, eingeladen, um zu bleiben. Das Erste, die Eingeladenen laden sich selbst aus. Das ist tragisch. Die Eingeladenen laden sich selbst aus. Das wäre, wenn ich ein großes Fest feiere, ihr habt Geburtstagsfeiern, eine nach der anderen, ne? Und dann sage ich, nee, ich komme da nicht. Ich komme nicht. Ja. Ich lade mich selbst aus und dann sitze ich irgendwo rum und sage, wäre ich bloß komme, aber ich bin halt nicht kommen. Und das sagt Jesus hier aus. Die Eingeladenen laden sich selbst aus. Das ist auch dieser erste Gedanke, den er bringt in Matthäus 11, wenn er spricht über Chorasin, über Bethsaida, über Kapernaum. Das sind alles Städte, in denen große Wunder geschehen sind, in denen Jesus große Wunder getan hat. Es ist spannend, wenn man das mal nachliest. Und Jesus sagt mit anderen Worten, Leute, als ich bei euch war, habe ich so eindeutige Dinge getan, dass ihr wusstet, das kann nur der Gesalbte Gottes sein. Das kann nur der Messias sein, der so etwas tut. Ihr wusstet nicht bloß, es ist der Messias, sondern es ist Gott selbst. Das ist deutlich geworden durch die Sündenvergebung von den Lahmen, der kam und von seinen Freunden gebracht wurde in Markus Evangelium Kapitel 2. Und Jesus diesen lahmen Menschen anschaut und sagt zu diesen lahmen Menschen, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Juden sagen, wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Also mit anderen Worten sagt Jesus, unter euch sind diese großen Wunder geschehen. Aber ihr wolltet es nicht. Ihr habt euch selbst ausgeladen. Ich habe euch eingeladen, ihr habt euch selbst ausgeladen. Also Gott lädt niemanden aus. Die Einladung steht, dabei zu sein im Reich Gottes. Die Frage ist, ob die eingeladen wurden, die Einladung annehmen oder eben ausschlagen und sich selbst ausschlagen. Und hier war es vom Volk Israel zuallererst mal dieser Punkt, sie haben sich selber ausgeladen. Aus was für Gründen auch immer. Und im Lukas-Evangelium werden ja ein paar Gründe deutlich. Und jeder würde sagen, boah, wenn ich zu so einem großen Fest eingeladen bin, da werde ich doch nicht sagen, ich gehe jetzt erstmal raus auf meinen Acker. Ich habe eine fette Geburtstagsparty und da geht echt was ab. Ah, nee, ich muss jetzt erstmal rausgehen und muss ein bisschen meine Pflanzen anschauen, ne? Oder ich muss mein eigenes Fest ausrichten. Sondern das Fest, was hier gesprochen wird, das sind ja Feste, da ist man dann einfach dabei. Und von dem spricht Jesus. Das ist die Tragik. Das ist ein bisschen auch die Welt, in der wir leben, auch so diese eigenen Gesetzmäßigkeiten. Ah, mich von Gott einladen lassen, gell? Immer Gott, Gott, Gott. Kann ich doch alles selber, muss ich alles selber machen? Meine eigene Identität ist alles völlig durcheinander geraten. Und die Leute, ich habe das auch jetzt natürlich in der Corona-Zeit, ist ja noch nicht vorbei, diese Corona-Zeit, ne? Habe ich da ein bisschen auch im Internet geguckt, was die Leute alles anschauen. Das ist unglaublich, was für Pappnasen dann plötzlich im Internet auftauchen und irgendwas erzählen. Unglaublich. Das ist vielleicht gar nicht mal unglaublich, aber unglaublich ist, wie viele Klicks die dann alle haben. Da kommt dann der Baba Waba von irgendwo her und erzählt auch den Weg des Glücks, ne? Und offensichtlich suchen alle Glück. Die Bibel sagt, glückselig ist der, der im Reich Gottes das Brot mit essen darf. Eigentlich ziemlich einfach. Da muss ich nicht komisch drauf sein, da muss ich mich auch nicht verstellen, da bin ich halt, wie ich bin. Aber ich möchte mir diese Einladung Gottes durch Jesus nicht entgehen lassen. Das ist doch gewaltig. Und was da für Sachen alle kamen, und es wird ja noch mehr, das würde nicht weniger. Also das Erste, die Eingeladenen laden sich selber aus. Und das ist tragisch. Das ist wirklich tragisch. Was anders ist, gestern hat mir einer gesagt, er hat wieder geheiratet und seine Tochter, die hat ihm, also ihren eigenen Vater, nicht mehr eingeladen zu ihrer eigenen Hochzeit. Das ist extrem tragisch. Aber hier geht es ja nicht darum, dass ich nicht eingeladen werde, sondern ihr wart ja eingeladen gewesen. Aber ihr habt euch selbst ausgeladen. Es war alles so wichtig in eurem Leben. Alles. Euer Denken, eure Schau über Gott, eure Schau über den Messias. Das Volk Israel, die warten bis heute auf den Messias. Vor kurzem ist wieder ein Rabbi gestorben und dann denken sie, das ist der muss der Messias sein. Jetzt warten Leute an seinem Grab, dass er aufersteht, weil der Messias muss auferstehen. Da kannst du lange warten. Da wird nichts mehr halt bis zum Tag der Auferstehung, kannst du warten. Aber letztendlich, er ist doch schon auferstanden, er lebt doch, Christus lebt doch. Und er hat auch diese Taten getan und er kann auch diese Taten und tut auch diese Taten heute noch, indem er sich bezeugt im Leben von einem Menschen, ich bin dieser Messias, ich bin der lebendige Gott. Ich bin der, der dich frei macht. Ich bin der, der deine Schuld auf sich nimmt. Ich bin der, der dir ins Herz tief hineinlegt, glückselig ist der Mensch, der wirklich im Reich Gottes dabei sein darf. Der weiß, boah, ich bin an dem Tisch Gottes eingeladen und ich werde da mitessen. Das ist eine super Sache. Die Eingeladenen laden sich selbst aus. Das Zweite, der Eingeladene lässt sich die Party nicht vermiesen. Der Einladende. Und das ist das Zweite, weil Jesus davon spricht dann, okay, wenn die nicht kommen, dann kommen halt andere. In Matthäus 11 macht es deutlich an Menschen und sagt, Menschen, die mit Kindern verglichen werden, er sagt, Vater, du hast dies vor Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart. So ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und das ist so ein Wort, dieses Unmündig, natürlich, das auf Kinder bezogen wird, erstmal nicht rechtsfähig, im Gedanken auch, manchmal auch nicht zurechnungsfähig, was manche tun. Aber der Gedanke hier geht natürlich auch weiter. Die Menschen, die zuhörten bei Jesus, die verstanden das ja auch, eine Unmündige. Leute, die überhaupt kein Recht hätten, am Reich Gottes dran teilzuhaben. Und Lukas Evangelium beschreibt es dann mit Krüppel, Lahmen und Blinde. Das ist natürlich eine Party, ne? Wenn du mit Krüppel, Lahmen und Blinden zusammensitzt. Das ist echt ein Fest. Das möchte man sich bestimmt nicht entgehen lassen, gell? Das wären die Letzten, die ich einladen würde zu meiner Party. Höchstwahrscheinlich. Außer, ich bin bei der Diakonie angestellt, ne? So ungefähr. Aber, oder Caritas. Aber der Gedanke hier, ist ja dieses Bild, all diejenigen, die vom Alten Testament her überhaupt keinen Zugang hätten zum Reich Gottes. Krüppel, Blinde und Lahme. All diejenigen, von denen jeder Frommes sagen wird, du auf jeden Fall nicht. Du hast überhaupt keinen Zugang zum Reich Gottes. Du wirst auf jeden Fall nicht dabei sein. Und das finde ich spannend. Also der Einladende lässt sich die Party nicht vermiesen. Man kann auch sagen, der Einladende und seine speziellen Gäste. Die speziellen Gäste sind die, die die Willigkeit haben zu kommen. Die speziellen Gäste sind die, die erfahren plötzlich, Mensch, Jesus ist ja wirklich der offenbarte Sohn Gottes. Das fand ich so schön, wir waren jetzt bei unseren Enkeln und dann saßen wir am Frühstückstisch, glaube ich, oder dann sagt die kleine Enkelin, die Eliana, die wird jetzt 3, schaut sie mich an und sagt, bist du der Sohn Gottes? Sagte, nee, bin ich nicht. Aber ich bin ein Kind Gottes. Dann hat sie die Ute angeschaut, Oma, bist du der Sohn Gottes? Sagte, nee, ich auch nicht. Tochter Gottes. Ne? Aber so, das finde ich so schön so. Diese Gedanke, der immer mitschwingt im Leben von Jesus. Nicht mitschwang, weil er irgendwann mal gelebt hat, sondern bis heute. Soll der wirklich der Sohn Gottes sein? Soll der wirklich der Sohn Gottes sein? Und wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, dann verpasse ich was ganz Gewaltiges im Leben, wenn ich den Sohn Gottes nicht mein Messias sein lasse. meinen Retter, meinem Schöpfer, wenn ich denen das nicht zulasse. Und deswegen sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und da geht es jetzt nicht zuvörderst drum, ihr alle, die ihr vom Leben so arg gestraft seid. Das denkt man manchmal. Das schwingt dann natürlich mit, wisst ihr? Das schwingt immer mit, weil Gott barmherzig ist. Und es erleben ja oftmals Menschen natürlich in der größten Not ihres Lebens, an dem manche Menschen sagen, wenn ich das nicht erfahren hätte, diese Not im Leben, dann wäre ich wahrscheinlich nie offen geworden fürs Evangelium. Oder viele Menschen gehen aus der größten Not ihres Lebens plötzlich ganz anders heraus. Wie tatsächlich, nehmen wir mal so dieses Bild, wie Gold, das gereinigt wurde im Feuer. Plötzlich sind die ganz anders verwandelt, weil sie Dinge nochmal ganz anders erkennen durften. Also die Hand Gottes über unserem Leben sehen durften und es nicht einfach nur als blankes und bloßes, willkürliches Schicksal abtun müssen. Wem es halt trifft, den trifft's. Sondern sehen dürfen, nee, das ist die Hand Gottes in meinem Leben. Und es macht was mit uns. Und ich denke auch so, kleiner Seidenschwank zu dem allem, ne, was wir jetzt mit Corona haben, wisst ihr, das ist nicht einfach nur, weil es halt die paar Chinesen nicht wussten, was man isst. So ein Ding, das global um sich greift. Ich glaube, das ist die Hand Gottes, ihr Lieben. Es ist die Hand Gottes, um der Menschheit zu zeigen, welche Begrenzungen wir wirklich haben. Das ist schon brutal, ne? Wenn du so zusammenkommst und du weißt nicht, darf ich jetzt die Hand geben oder nicht. Das ist schon brutal. Und du entfremdest dich irgendwie. Wir standen gerade, Frank und ich standen hier und wenn du drüber riechst, eigentlich der Mensch, der lebt ja auch von Umarmungen. Der Mensch lebt von Zuspruch. Und dann erleben wir das plötzlich global, was das bedeutet. Und global, wie begrenzt wir sind. Du kannst nicht einfach sagen, bumm, das ist nicht mehr da. Schon die Hand Gottes. Und dann können Kirchenfürsten sagen, was sie wollen. Das ist nicht Gott. Gott macht sowas nicht. Er ist ein mächtiger, souverän. Der Gott der Bibel, von dem die Juden sprechen, von dem auch die Muslime sprechen, die sprechen nicht vom Gott der Bibel, aber die haben diese Grundahnung davon, von diesem allmächtigen Gott. Es ist ein souveräner Gott, der handelt in dieser Welt. Es ist nicht das Schicksal, das handelt. Oder die bloße Willkür. Und hier ist der Einladende, lässt sich die Party nicht vermiesen. Diese speziellen Gäste, die kommen, die Wertlosen sind plötzlich die Wertvollen. In den Augen der Israeliten oder der Juden waren die Heidenvölker, zu denen wir gehören, waren die Wertlosen zum Volk Gottes. Ja, das ist heute, selbst in unseren christlichen Religionen gibt es Wertabstufungen. Ne? Ist so, wenn ich zu dieser Großkirche gehöre, dann bin ich ein bisschen mehr wert als diejenigen, die nur zu diesen Unterkirchen gehören. Das ist im Islam so, der Islam kennt nur das Haus des Krieges und der Islam kennt nur die Umma, diese Gemeinschaft der Muslime, das war's. Und die, die nicht in der Gemeinschaft der Muslime sind, das sind die Wertlosen. Die können nur leben, indem sie in manchen Ländern Steuern bezahlen. Das haben auch die Christen, christlichen Religionen einst mal gemacht, deswegen sind sie auch so reich geworden. Die waren ganz clever. Also, da ist nicht eine besser als die andere. Nur um das ein bisschen zu erklären. Also es wird immer abgestuft. Ja? Und so haben auch die Juden gedacht, die Heidenvölker, das sind die Wertlosen. Und Jesus sagt, die Wertlosen, das sind die Wertvollen. Die sagen, ich passe eigentlich nicht dazu zum Volk Gottes. Ich nicht. Eigentlich sagt Jesus, diejenigen, die glauben, ich passe da nicht dazu, ich gehöre da nicht dazu zum Volk Gottes. Wie soll ich da dazu gehören? Ich mit meinem Wesen. Und das beschreibt Jesus mit diesen Bildern Krüppel, Lahme, Blinde, mit den Unwürdigen, Unmündigen. Aber Jesus sagt, ich lade ein, die eigentlich dabei sein sollen und denken, von Geburt aus müsste ich dabei sein, die sind eben nicht dabei. Aber die, von denen Jesus auch mal sagt, wer her zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also Menschen, die sagen, ich will zu dir kommen, Jesus. Und das ist ganz wichtig, wisst ihr, ihr Lieben, mehr braucht es wirklich nicht, dass ein Mensch sagt, das ist alles, was ich will. Ich will bei dir sein, Jesus, das ist alles. Weil ich will das ja nur, weil Gott es will. Sonst will ein Mensch das gar nicht. Ich will bei dir sein, Jesus. Du willst mein Leben. Du willst, dass ich bei dir bin. Und Jesus sagt, das sind die Menschen, von denen man nicht automatisch denkt, dass sie dazugehören. Spannend. Sondern diejenigen, die sagen, nee, ich, das kann doch gar nicht sein. Weil ich habe es mal im Reim geschrieben, das kann doch gar nicht sein, weil ich bin zu klein. Ich mit meinem Wesen, ich mit meiner Sündhaftigkeit, ich mit meinen Zweifeln, ich mit meinen Kämpfen vor Gott, das kann doch gar nicht sein. Und Jesus sagt, die sind es, wenn sie sich einladen lassen, wenn sie kommen. Die sagen, ich will das, wenn das geht, ich will unter dein Joch kommen. Und der Einladende, der birgt, der ist nicht irgendwer, von dem spricht Jesus auch. Jesus sagt, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Also mit anderen Worten sagt Jesus, der Einladende ist nicht einfach irgendwer. Es ist der lebendige Gott selbst. Der Einladende ist der, also der, der euch einlädt in Form von Jesus Christus. Komm doch her zu mir. Es ist der Gott, von dem die Hure Rahab mal sagte im Alten Testament, im Buch Josua, zu den Israeliten, zu den Spionen, euer Gott ist der Gott oben im Himmel und unten auf Erde. Wisst ihr, euer Gott ist nicht einfach nur wie unser Gott, der halt so ein Stammesgott ist, Christengott, oder was für ein Gott auch immer, sondern er ist der wahre Gott. Und das spricht Jesus hier letztendlich aus. Ich bin der wahre Gott. Und ihr seid eingeladen, dass euch die Augen geöffnet werden, dass ihr es erkennen dürft. Und das ist schon stark, Leute. Gerade in dieser Welt, in der wir unterwegs sind, gell? Dass ich wirklich ein Mensch auch sein darf. Und da muss ich jetzt nicht diese Zeiten bemühen. Aber wirklich ein Mensch sein, der sagt, nee, ich möchte bewusst und auch sensibel mit all dem umgehen, aber letztendlich muss ich nicht ein Mensch sein, der von Angst geplagt ist, von Unsicherheit geplagt ist. Weil letztendlich weiß ich mein Leben und meine Seele sicher geborgen in der Hand meines Gottes. Und mein Gott ist nicht einfach irgendein Gott in Christus, sondern er ist der Gott des Himmels und der Erde. Und er ist der Handelnde, er ist nicht einfach der Zuschauende, der Zulassende. Ist auch interessant, die Bibel kennt keinen zulassenden Gott. Die Bibel kennt nur einen handelnden Gott. Das bedeutet natürlich, es bringt uns oft an Grenzen im Leben auch. Und gerade auch für Kinder Gottes dann, Jesus, Menschen, nenne ich es jetzt mal so, ist es dann auch diese Einladung, komm her zu mir, die du mühselig und beladen seid, weil du verstehst es nicht. Und was macht es manchmal müde, wenn man es verstehen wollte? Ne? Wenn man es wirklich verstehen wollte. Und dann gibt es natürlich 100.000 Leute, die mir das alles erklären könnten und trotzdem verstehe ich es nicht. Ich verstehe viele Sachen nicht. Vieles nicht. Ob es das ist, was wir jetzt nehmen von Christian, dieser Unfall, Gell, da kann man natürlich alles Mögliche herbeiziehen wieder und da hat es bestimmt auch Menschen, die gute Ideen haben. Aber letztendlich merken wir, wir stoßen immer an Grenzen. Immer. Da ist es, dass die Mama stirbt, eine Jesusfrau, zwei kleine Kinder und muss das alles zurücklassen. Der Papa ist schon gestorben und dann stirbt die Mama noch. Wer versteht sowas? Wer versteht es? Ja, wer versteht das alles, was wir jetzt wieder gehört haben? Ja, und das geschieht ja nicht einfach irgendwo und das machen ja auch nicht einfach irgendwelche Leute. Dieser ganze Kindesmissbrauch, der aufgedeckt wurde da in Münster wieder. Und wisst ihr, und es sind ja nicht nur die sozial Schwachen, die sowas machen, Leute. Das sind oft die Leute, die Kohle haben ohne Ende, aber denen es langweilig wird im Leben und letztendlich mit sich selbst nie zurechtkamen. Und plötzlich bricht es aus dem Leben heraus, was sie selbst oft nicht verstehen. Und ich möchte da niemanden, und wir sollen auch nicht, ich bin nicht Gott, ich richte nicht. Gell? Weil niemand weiß, was noch in seinem Leben selber rausbrechen könnte. Aber wenn du das dann hast in deinem Herzen und ein Mensch, der damit gar nicht zurechtkommt. Und Jesus sagt, komm doch her zu mir, mühseliger und beladener. Und ich will dich erquicken. Und deine Seele soll Ruhe finden. Und ich lade dich ein, zu kommen und zu bleiben, dich führen lassen von mir, von wem? Vom lebendigen Gott selbst. Wenn Jesus einlädt, dann lädt der Friedefürst ein. Und in Jesaja Kapitel 9, Vers 5 wird er der Messias, der Knecht Gottes, auch der Friedefürst genannt. Dieser Shalom Gottes. Shalom. Jesus sagt, wenn ich dich einlade, dann lade ich nicht bloß irgend so ein christlicher Zeremonienmeister ein. Wenn ich dich einlade, sagt Jesus, dann lade ich nicht bloß wieder so ein Zauberkönig ein. Wenn ich dich einlade, dann lade ich der Shalom Gottes ein. Der Friedefürst selbst. Wenn ich dich einlade, dann lade ich der ein, der der Schlussstein ist für dein Leben. Der dir Stabilität gibt. Der deine Suche ein Ende gibt im Leben. Dann lade ich der ein. Mit anderen Worten, gleichgesetzt dem Bild, was Jesus am Anfang, was wir hatten, gebraucht hat, der dich das Brot essen lässt im Reich Gottes, der lädt dich ein. Und das ist natürlich eine Lehre für unser Leben. Und der Einladende beschenkt dich überreich. Von dem spricht Jesus, wenn er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Ich will das. Ein Paralleltext dazu ist in Jesaja Kapitel 55, die Verse 1 bis 5. Wohlan ihr Durstigen alle, kommt her, kauft und esst. Kommt her, kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Kommt, kommt, kommt. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Für was geben wir alle unsere Kohle aus für das, was wir merken, Mensch, das stellt mich jetzt schon wieder nicht zufrieden, ne? Können wir sagen. Jetzt habe ich dies und habe jenes und es ist ja oft, was wir sagen bei uns in Deutschland, wir müssten alle so zufrieden sein, wir Deutschen. Aber wir merken, das schöne Auto, das schöne Haus, das gesunde Leben, das schöne Wetter selbst stellt mich auch letztendlich nicht zufrieden. Es gibt mir nicht das, was ich eigentlich wirklich suche. Und von dem spricht Gott der Herr. Und sagt, komm doch und nimm von mir. Hört auf mich, so sollt ihr Gutes essen. Und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Das ist in einer ernährungsbewussten Generation natürlich, kommt es schlecht an. Ne? Aber dieses fette Speise hatte immer was auch mit Reichtum zu tun. Fett, das war ja in den Opfern immer Gott überlassen auch, das Fett. Also es bedeutet, ihr solltet gesegnet werden. Das will ich ja. Aber kommt her. Und neigt doch eure Ohren und kommt her zu mir. Hört. so wird eure Seele leben. Vielleicht der Körper nicht so sehr. Okay. Aber eure Seele wird leben. Ich habe da, als wir in Serbien waren, haben wir diesen Nik Vucic, wir haben ihn nicht selbst kennengelernt, aber von ihm wurde viel berichtet. Und der ist ja geboren worden ohne Arme und ohne Beine. In Australien aufgewachsen, seine Eltern sind von Serbien nach Australien ausgewandert. Und er sagte dann mal, er wollte sich das Leben nehmen, weil du bist ja kein Mann, du bist ja kein Mensch, du hast keine Arme und keine Beine. Und den wollte natürlich niemand, der war jetzt nicht der, dem er zur Hochzeitsparty und zum Geburtstagsparty eingeladen hätte. Ne? Und es war alles, was er wollte sich das Leben nehmen. Und dann hat er sich aber von Jesus einladen lassen und gesagt, wenn du wirklich diese Seele zur Ruhe führen kannst, dann mach das, Jesus. Und jetzt reist dieser Bursche um die Welt. Und der kommt regelmäßig jetzt nach Serbien. Das hört man bei uns in Deutschland natürlich in den Medien nicht. Aber der geht da ins Parlament, oder er geht nicht, der wird gebracht. Den stellen sie vorne auf das Pult. Und dann predigt er den Parlamentariern dort in Serbien das Evangelium von Jesus. Und er sagt, und jetzt bete ich noch für euch. Den lacht niemand mehr aus. Obwohl er für viele der Inbegriff eines Nichtmannes war, auch auf dem Balkan. Krüppel. Ja, so haben sie ihn genannt. Und so hat er sich auch gefühlt. Aber er ist reich in Jesus. Und Menschen merken das, der ist reich in Jesus. Der ist reich in Jesus. Wir können den auslachen, wir können machen mit dem, was wir wollen. Aber seinen Reichtum können wir ihm nicht nehmen. Und es macht manche Menschen neidisch. Manche macht suchend. Und sagen, diesen Jesus will ich auch kennenlernen. Dieses Leben will ich haben. Und von dem spricht Jesus. Der Stand, in dem du stehst. Weil Jesus sagt, komm unter mein Joch. Ja? Komm und bleib. Und dann bleib doch in dem Stand. Jesus, Mensch, bleib doch in dem Stand. Bleib mal in dem Stand. Wir leben ja auch davon, schnelle Entscheidungen zu treffen. Ne? Aber und so sind wir manchmal im Leben und dann brechen raus aus diesem Stand, weil ich irgendwas anders machen möchte im Leben. Aber bleib doch mal. Bleib mal unter meine Führung. Such mal meine Führung, sagt Jesus. Und ich werde deine Seele zur Ruhe führen. Und ich werde. Und ich werde. Wenn du dich einladen lässt, da zu bleiben, dran zu bleiben. Gott, mein Gott, bist du. Menschen zu sein, die von Jesus gelehrt werden, wisst ihr. Und Jesus sagt, und das zum Schluss, der Einladende beschenkt dich überreich. Mit, mal bildlich gesprochen, weiter mit diesem fließenden, frischen Lebenswasser. Mit diesem Brot, das deine Seele wirklich sättigt. Mit diesem Stand, den sich niemand nehmen kann, einfach ein Kind Gottes zu sein. So ein Mensch sagen kann, mir kann alles genommen werden im Leben, alles. Ja? Aber das kann mir keiner nehmen. Die Sicherheit, dass ich im Reich Gottes dabei bin. Diese Sicherheit kann mir keiner nehmen. Und die will ich mir auch nicht nehmen lassen. Und die ist mir gegeben worden durch das Blut von Jesus, durch meinen Glauben an Jesus Christus. Und der ist mir gegeben worden, den habe ich mir nicht genommen, diesen Glauben. Der ist mir gegeben worden. Der Vater hat mir die Augen aufgemacht für den Sohn. Und jetzt darf ich das verstehen. Jetzt darf ich dich sehen, Jesus. Jetzt darf ich sehen, du bist der Messias. Du bist wirklich der lebendige Gottes. Was will ich mehr sehen im Leben? Muss ich mich selber manchmal fragen, Freunde, echt, was will ich mehr sehen im Leben? Dich, Jesus, kennenlernen. Und dessen bin ich überzeugt, wir leben in Zeiten, die sind nicht mehr so, dass man einfach nur Jesus kennenlernen will. alles Mögliche. Aber das verändert halt dann auch, sagt Jesus, weil ich lehre dich. Und dieses Sanftmut und Demut, von dem Jesus spricht, heißt eigentlich letztendlich übersetzt, was Jesus hier meint, bedeutet, ich lehre dich, dich Gott ganz unterzuordnen. Demut, ich lehre dich, ganz von Gott abhängig zu sein. Und zu sagen zum Schluss, das ist mein größtes Glück. Und das wirst du nur durch das, was die Bibel sagt, Wiedergeburt. Aber wenn du wiedergeboren bist, dann bist du es auch. Dann lerne über diesen Stand zu staunen, weißt du. Aber halt nur, wenn du wiedergeboren bist. Das wird man nicht einfach, weil man dazu gezwungen wurde oder irgendwie sich selbst dazu gedacht hat, das müsste ich auch mal machen. Und dazu zum Schluss, der letzte Witz, den ich jetzt vor kurzem las, manche sind nicht treffend, las ich über so ein Büchle über jüdische Witze. Und es hat ein Jude geschriebenes Buch. Da geht es über einen Rabbi, der jeden Freitag grillt. Und er lebt in einer Gegend, in der viele römisch-katholiken leben. Und es hat die geärgert, weil die haben immer gesehen, dass der Fleisch ein Steak ist am Freitag, während sie Fisch gegessen haben. Und dann sagten die, das geht nicht so weiter. Wir müssen aus denen einen guten Katholiken machen. Dann sind die da hingegangen und haben den bekniet und auf den eingeredet, du musst doch jetzt glauben, du musst in unsere Kirche eintreten. Haben auch ein bisschen Druck gebraucht, ne? Man soll ja Menschen nötigen. Und dann hat er gesagt, okay, werde ich katholisch. Dann sind sie mit ihm zum Priester und der Priester hat dann zu ihm gesagt, bei der Taufe, als Jude geboren, als Jude aufgewachsen und jetzt bist du ein Katholik. Und hat ihn dann mit Wasser besprengt. Und die haben sich alle gefreut, gesagt, boah, das ist eine super Sache. Ne? Und dann nächsten Freitag rauchen sie, es riecht schon wieder wie gegrillt. Und dann gingen sie dahin und schauen da über den Zaun, dann steht er dort und brät sein Steak und sagt, als Kuh geboren, als Kuh aufgewachsen, dann hat er ein bisschen Wasser drauf gesprüht und sagt, ab jetzt bist du ein Fisch. Das hat nichts damit zu tun mit katholisch oder evangelisch, aber das fand ich so interessant da drin. Das hätte man auch in evangelischen Bereichen auch sagen können. Und ist auch nicht schlecht für die Taufe natürlich, ne? Okay. Letztendlich geht es ja darum, was von innen nach außen verändert. Durch Christus. Bleiben in Christus. Und das ist das beste Zeugnis. Lass uns noch vorbeifahren. Dass ein Mensch sagt, ich bin von innen nach außen verändert, weil ich eine tiefe Sehnsucht in meinem Herzen habe, die ich früher gar nicht kannte, bei Jesus zu bleiben. In Jesus zu bleiben. Und zu staunen, dass Jesus mich liebt. Herr, deine Gnade reicht bis zum Himmel und deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist wie die Berge Gottes, deine Gerichte sind wie die große Flut. Du, o Herr, rettest Menschen und Tiere. Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Und der Mensch ist glücklich, der das vom Herzen tragen darf. Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Komm noch her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du einlädst und tragisch, dass die Eingeladenen sich selber ausgeladen haben. Und ich danke dir, dass du weiter einlädst, dass du die einlädst, die wertlos sind, sich vor Gott als wertlos empfinden durch ihre Schuld und Sünde und Gottlosigkeit und Unglauben und was es auch immer sein mag, Menschen zu werden, die ihren Wert in Gott finden dürfen durch dein Blut, vergossen am Kreuz von Golgatha für die Schuld der ganzen Welt. Und ich möchte dir danken, Herr Jesus Christus, dass du uns allen wirklich das lehren möchtest, was es bedeutet, glückselig der am Tisch des Herrn sitzt und das Brot des Herrn essen darf. Und wenn ich darüber rede, dann ist es natürlich ein großes Wort und ich darf gestehen, dass es mir selber manchmal so fremd ist, Herr. dass ich mein Glück irgendwo manchmal suche, aber oft gar nicht bei dir. Und ich möchte dir danken, dass es auch ein Wort ist für mein eigenes Leben. Komm doch jetzt zu mir, Heinz, mit all deiner Mühseligkeit und deinem Beladensein. Und ich will dich erquicken und bleib unter meiner Führung. Und ich werde dich auf der rechten Straße des Lebens leiten. Und dafür danke ich dir, Herr. Wir wollen dir danken, dass du der Christian segnest, dass du ihm Kraft bist, Beate, den Kindern und all denjenigen unter uns, die jetzt auch sich wünschen so sehr, dass irgendwie ein Durchbruch kommt. Irgendwie diese tiefe Frieden Gottes reinkommt ins Herz. Danke, dass du es gerne geben willst, dem, der sich's wünscht und nicht einfach irgendwo hinläuft, sondern zu dir. Du bist der Gott, der sagt, bittet und euch wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Und darüber sei die Ehre, Jesus. Amen.